wer gegen das Patriarchat was tun will, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber der muss halt einfach auch anfangen, was gegen das Patriarchat zu machen. Und in der Regel ist es halt ein Mythos, dass irgendwie Feministinnen oder feministische Strukturen da einem groß im Weg stehen, sozusagen. Also ich bin zum Beispiel der einzige Mann in der Gruppe hier in Leipzig, die sich gegen Femizide einsetzt. Und das liegt nicht daran, dass es irgendwie eine restriktive Einladungspolitik gibt, sondern weil es halt einfach keinen Mann gibt, der das irgendwie für ein prioritäres politisches Thema hält. Und man hat in der Regel ein riesiges Problem mit Täterschaft, auch in linken Organisationen. Und da kann man einfach anfangen. Und ich kann sozusagen auch den zuhörenden Männern versprechen, dass sie dann ziemlich schnell auf Dinge stoßen werden. Und dass dann gar nicht mehr so eine total überfordernde und große, diffuse Frage ist, wohin jetzt mit der eigenen Männlichkeit, sondern man kann dann einfach in die Konfrontation gehen mit diesen Problemen. Und dann kann man eben gemeinsam darum kämpfen, dass daran was besser wird.
Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche geht's hier um eine Kritik der Männlichkeitskritik. Mein Gast ist der Aktivist und Autor Kim Poster. In seinem Buch Männlichkeit verraten rechnet er ab mit Ansätzen und Gruppen, die sich unter dem Label kritische Männlichkeit oder Pro-Feminismus versammeln. Statt Männlichkeit konsequent zu problematisieren, würden Männer darin unterstützt, so Kim, feministische Kritik weiter zu unterlaufen, nur diesmal dann eben mit korrektem Vokabular. Mit Kim spreche ich über das Scheitern von antisexistischen Männergruppen, Täterschutz in der Linken und die Überwindung von Männlichkeit als politisches Ziel. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Kim, herzlich willkommen, hallo.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Kim, wir wollen über das sprechen, was du das Elend der kritischen Männlichkeit nennst. Unter dem Schlagwort kritische Männlichkeit versammeln sich ja Ansätze und Gruppen, die sich eben kritisch mit Männlichkeit befassen, um einen Beitrag zu feministischen Kämpfen zu leisten, so zumindest der Anspruch. Ne? Mhm. Und du sagst aber, dass das, was auf den ersten Blick ja Grund zur Hoffnung gibt, nämlich dass Männer sich zum Beispiel kritisch mit toxischer Männlichkeit befassen, kritisch mit sexualisierter Gewalt oder auch mit allgemein ihre Verstrickung in der Unterdrückung von Frauen im Patriarchat, dass das oftmals aber bei genauerem Hinsehen die Katastrophe vom Patriarchat nur fortsetzt. Und dass der neue Pro-Feminismus, die feministische Kritik, sich so einverleibt, dass Männer am Ende Konsequenzen weiter aussitzen oder unterlaufen können, nur diesmal eben mit pseudo-feministischer Attitude. Wir wollen das Ganze natürlich im Detail noch besprechen, aber für den Anfang mal zusammenfassend, Kim, was ist aus deiner Sicht das ganz grundlegende Problem mit der kritischen Männlichkeit oder dem neuen Pro-Feminismus heute?
Ja, ich denke, das ganz grundlegende Problem ist, dass vor allem Cis-Männer sich in ihrem Verhältnis zu Feminismus meistens eben die Frage stellen, wie sie noch Männer sein können, obwohl es feministische Kritik gibt, statt sich die viel naheliegendere Frage zu stellen, wie sie feministische Kritik und Bewegung voranbringen können, obwohl sie Männer sind. Ja? Und der aktuelle Pro-Feminismus, der kritisiert viel zu selten diese Tendenz, sondern unterstützt die eigentlich und erliegt der sozusagen. Und ich glaube, das kann man einerseits bei den theoretischen Ansätzen sehr stark zeigen, wo oft im sehr schlechten Sinne sozusagen verständnisvoll bei den Männern und ihren Interessen angesetzt wird und so dann ganz zentrale Momente von männlicher Abwehr oder auch einfach von patriarchalen Interessen verfehlt werden oder also rationalisiert werden sogar, also verdeckt werden. Und praktisch sieht man das eben auch daran, wie eben kritische Männlichkeitspraxis oft aussieht, nämlich die ist in der Regel total individualisiert und auch total isoliert von feministischen Kämpfen. Also in der Regel sind das ja kurzzeitpädagogische Workshops oder Selbsterfahrungsgruppen zum Beispiel, die eben sehr losgelöst von feministischen Kämpfen existieren und deswegen dann nicht zufälligerweise, glaube ich, hauptsächlich den Interessen der Männer dienen. Die dann halt so eher sehr konsequenzlos vor sich hin reflektieren können.
Mhm. Ja, wir wollen natürlich über diese Schwächen in Theorie und Praxis dann auch noch im Detail sprechen. Jetzt ist es ja so, dass im harmlosesten Fall, sage ich mal, wenn Männer sich da so in Selbstlabergruppen zusammentun, so melancholisch über ihre Privilegien dann sich austauschen, das verläuft dann halt so im Sande, ne? Aber du schreibst auch, dass im schlimmsten Fall Männer männliche Gewalttäter dann in solchen Strukturen schützen. Mhm. Hast du da vielleicht mal ein Beispiel allgemein für die Problematik dieser profeministischen Praxis von Männergruppen, die isoliert, sage ich mal, von feministischen Kämpfen stattfinden und dann vielleicht sogar im schlimmsten Fall darin münden, dass dann männliche Gewalttäter in solchen Strukturen geschützt werden durch eine Art von männlichem Bonding oder Verbrüderung?
Ja, gerne. Also genau, ich glaube, man kann leider nicht sagen, sozusagen, es ist läppisch, aber wenigstens harmlos, weil einerseits können solche Gruppen ja durchaus den Effekt haben, dass das von Männern zum Beispiel als so Rhetorik- und Benimmschule auch genutzt wird, um dann zum Beispiel sich das korrekte feministische Vokabular drauf zu schaffen oder die offensichtlichsten Fettnäpfchen zu vermeiden, die sie irgendwie als misogyn markieren würden sozusagen, aber sonst gerade von der innerlichen Haltung eben sehr gleich zu bleiben. Und wie das dann aussehen kann, dass dann so ja auch konkreter Täterschutz passiert, das passiert dann eben vor allem dann, wenn dann mal Täterschaft überhaupt zum Thema wird in solchen Gruppen. Also in zwei Gruppen, in denen ich drin war, ist das der Fall gewesen und beide Gruppen haben dann nichts unternommen, wirklich, also haben da eigentlich keine Konsequenzen daraus gezogen. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert, wenn dann zum Beispiel Leute, von denen man eigentlich weiß, dass sie ein großes Problem mit Täterschaft haben und sich dann aber damit brüsten können, dass sie total reflektiert sind und ja sogar organisiert in solchen Gruppen, dann einfach weitermachen können. Mhm. Oder es kommt richtig schlimm, wie dann zum Beispiel im Fall der antipatriarchalen Männergruppe Jena. Die hat sich 2020 gegründet, weil es mehrere Vergewaltigungen gab in der linken Szene Thürings, unter anderem halt von Jener Genossen, also linke Männer, haben diese Vergewaltigungen begangen und die sind sogar aufgefordert worden, von der feministischen Szene sich zu gründen und was zu machen. Und was sie dann aber zuerst gemacht haben, ist sich nicht mit männlicher Gewalt zu beschäftigen, sondern mit der Frage, wie man eigentlich emotional unter Männern sein kann. Und wie Männer eigentlich vom Patriarchat betroffen sind, das war so eine ihrer ersten Fragen. Und als sie sich dann auch um Täterschaft gekümmert haben, kam dann ziemlich schnell raus, dass es eigentlich eher ein Verbrüderungsort für Täter geworden ist. Und die mussten sich dann auflösen, also die haben sich erst nach Kritik aufgelöst. Also da gibt's auch, denen ist dann vorgeworfen worden. Dann haben sie sich auch noch auf eine sehr spezifische Art und Weise verteidigt. Nämlich sie haben gesagt, na ja, wir können ja jetzt nicht die Täter aus unseren Strukturen rauswerfen, weil dann würden wir ja sagen, wir sind die besseren Männer. Und irgendwie sind wir da alle irgendwie Täter und haben sich dann so versucht, so aus der Schlinge zu ziehen sozusagen. Und Gott sei Dank haben das eben halt die jener feministischen Strukturen nicht zugelassen und die mussten sich dann wieder auflösen, was, denke ich, auf jeden Fall gut ist.
Ja, ja, du hast ja tatsächlich sehr lange quasi auch Erfahrungen gesammelt in kritischen Männergruppen. Jetzt hast du ein Buch geschrieben, das heißt Männlichkeit verraten, und da verarbeitest du, wenn man das liest, dann bekommt man das zu spüren, ja, vor allem Frust, Enttäuschung und Wut über linke Männer und die kritische Männlichkeit oder den aktuellen Profeminismus. Mhm. Zeigst natürlich auch, da wollen wir natürlich später auch noch drüber sprechen, wie Männlichkeitskritik in deinen Augen vielleicht neu definiert werden müsste, damit sie ja uns voranbringt auch. Zunächst einmal hätte mich aber interessiert, wie dieses Buch entstanden ist und wie du quasi ich sag's jetzt mal provokant, wie deine Journey war von einem Anhänger zu einem Ablehner. Also wie es dazu kam, dass du der kritischen Männlichkeit in ihrer jetzigen Form den Finger zeigst, ne? Also, weil du arbeitest ja schon sehr lang zur Männlichkeit, hast schon gesagt, dass du in verschiedenen Gruppen warst, auch die organisiert versucht haben, Männlichkeit kritisch zu reflektieren, und dass du sie allesamt als gescheitert ansiehst. Also nimm uns doch mal mit an den Anfang vielleicht, wie du überhaupt dazu gekommen bist, Kim. Ja. Dich kritisch mit Männlichkeit auseinanderzusetzen, wie sich diese Auseinandersetzung bei dir dann entwickelt hat und woraus jetzt deine so Antipositionierung zum aktuellen Profeminismus und zur aktuellen kritischen Männlichkeit, woraus die resultiert.
Ja, Ja, gerne. Also ich denke sozusagen ganz grundsätzlich und relativ unspezifisch gab es natürlich einfach erstmal in meinem Leben oder ich denke, als Mann im Patriarchat, wenn man auch nur ein bisschen Bewusstsein hat, hat ja immer auch manchmal Momente von vor sich selbst erschrecken, Sachen an sich feststellen, die einen gruseln oder ekeln oder wo man einfach einen Unbehagen mit sich spürt. Also bei mir ging das dann so los als eher so klassischer Studi-Linker mit postpubertären Identitätsfragen, sage ich mal. Und dann war eben Feminismus irgendwie auch interessant. Dann habe ich aber von der Selbsterfahrungspraxis der zweiten Frauenbewegung vor allem mitbekommen und fand das vor allem spannend, also diesen Bezug auf eigene Erfahrungen, eigene Gefühle und das eben mit feministischer Gesellschaftskritik zu vermitteln. Und habe mich dann eben gefragt, ob das eigentlich auch mal von Männern probiert wurde oder warum es das eigentlich nicht gibt, weil ich das eben faszinierend und toll fand und war dann sehr erfreut, als ich dann festgestellt habe, naja, das ist probiert worden. Also es gab die antisexistische Männerbewegung von den 70er Jahren bis Ende der 90er Jahre, auch in Deutschland. Und es gibt durchaus auch neuere Ansätze oder Bewegungen, wie zum Beispiel die kurdische Befreiungsbewegung, wo das ja auch durchaus wieder sehr stark aufgegriffen wird, dass Männer sich auch mit sich selbst auseinandersetzen müssen. Und so kam dann die Faszination und auch die Idee, das wieder aufzugreifen. Und 2017 habe ich dann durch ein paar eher Zufälle, bin ich einfach auch an andere Menschen gekommen, eben andere Männer, die das auch interessiert, und bin dann da so reingerutscht, habe das gegründet, was man rückblickend betrachtet wahrscheinlich kritische Männlichkeitsgruppe nennen muss, also so eine Selbsterfahrungsgruppe, wo wir über 2,5 Jahre versucht haben, eben Männlichkeit zu reflektieren, und habe dann aber auch andere Leute kennengelernt, die auch überregional so Workshop- und Kleingruppenwochenenden zu dem Thema organisiert haben, bin da dann auch in die Organisationsgruppe. Genau, und fand eben genau diesen Bezug toll auf die eigenen Erfahrungen und hatte aber von Anfang an eigentlich auch ein Unbehagen, weil ich sozusagen von meinem politischen und theoretischen Herkommen eher mich einer radikalen feministischen Kritik, einer eher stark auch marxistisch-feministischen Kritik herkommen sehe, die wo halt gerade dieser individuelle Aspekt und Männlichkeit irgendwie als Identität eigentlich nicht so gut dazu passt. Und dazu sind dann eben auch die, wie du schon gesagt hast, ganz viele Erfahrungen von einfach Scheitern auch eben dazugekommen. Also in dieser Selbsterfahrungsgruppe ein ewiges Wabern um uns selbst, ein ganz schönes Herumstochern irgendwie in Männlichkeit an sich. Wir haben im Endeffekt 2,5 Jahre fast damit zugebracht, zu versuchen, eine Praxis überhaupt zu finden. Haben uns zum Beispiel sehr wenig Rechenschaft darüber abgelegt. Warum machen wir das eigentlich hier? Also auf was wollen wir genau hinarbeiten? Welche Methoden sind dafür eigentlich angebracht? Sondern das war eben eher so klassisch, ne? Wir wollten uns halt irgendwie mit Männlichkeit auseinandersetzen und dann waren auch alle eingeladen, die dann halt irgendwie Lust drauf hatten. Das hat mich dann eben halt immer mehr frustriert und gerade die jetzt schon angedeuteten Erfahrungen, wo wir dann im Endeffekt gerade männliche Gewalt und Täterschaft eigentlich haben runterfallen lassen oder das eigentlich auf eine Art effektiv sogar gedeckt haben, indem wir eben keine Konsequenzen daraus gezogen haben. Das hat mich eben halt immer weiter desillusioniert. Und ich denke, da können wir vielleicht später noch darauf zurückkommen, ein nicht ganz unwichtiger Aspekt ist auch halt einfach wirklich auch enttäuscht von anderen Männern zu werden. Also zu versuchen, da wirklich sich auf eine kritisch näher zu kommen, also nicht einfach als emotionale Nähe, sondern sich da wirklich gegenseitig auf den Zahn zu fühlen und zu merken, wie oft das eben scheitert einfach sehr enttäuschend und frustrierend ist. Und ich habe dann eben versucht, immer mehr zu verstehen, also erstmal diese emotionale Power von den ganzen Enttäuschungen und der Wut irgendwie mitzunehmen. Und dann aber halt auch immer mehr auch theoretisch und sonst halt zu versuchen zu verstehen, zu durchdringen, woran das halt liegt. So ist dann auch die Idee zum Buch entstanden.
Mhm. Ja, Hat schon angedeutet, Kim, du thematisierst ja da dann auch eine mögliche Alternative von Männlichkeitskritik. Ist das schon bei dir konkret in Versuche in der praktischen Umsetzung geflossen, oder?
Ja, also das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich kenne praktische Versuche, also ich unterhalte mich relativ viel über dieses Thema, vor allem mit organisierten Gruppen. Also ich halte natürlich auch Vorträge darüber allgemeiner, aber am liebsten und konkreter arbeite ich tatsächlich mit Gruppen zusammen. Das sind in der Regel dann eben ja halt fest organisierte Zusammenhänge, und die sich dann halt eben die Frage stellen, wie sie so Männlichkeitskritik bei sich fest verankern können. Und mit denen ich dann zum Beispiel zusammenarbeite und wo ich dann zum Beispiel mitgekriegt habe, Sachen, die ich zumindest vielversprechender finde, dass halt in fest organisierten Gruppen zum Beispiel feste Pläne eingerichtet werden, männlichkeitskritische Pläne, und da nicht einfach die Männer irgendwie drin sind und über das so reden können, was sie wollen, oder ganz oft ist das ja auch eher so eine Schamlösung, also dass die Männer einfach irgendwas zu tun haben während dem Frauen- oder Flinterplenum, sondern dass sich eben konkret an Problemen abgearbeitet wird. Also dass die zum Beispiel auf so Sachen angesetzt werden wie, wie sind eigentlich die männerbündischen Strukturen bei uns oder so. Oder wie ist eben unser Umgang mit Täterschaft. Ein anderes positives Beispiel, was ich nennen kann, ist mit einer Antifa-Gruppe in Frankfurt, wo eben mal wieder rausgekommen ist, dass auch linke Männer Täter sind, was ja dauernd rauskommt, also was man einfach allgemein wissen kann. Und die haben dann endlich mal die sehr naheliegenden Konsequenzen daraus gezogen, nämlich, dass sie sich als Gruppe damit beschäftigen, was ist eigentlich, wenn einem Genossen von uns ein Übergriffsvorwurf gemacht wird? Und am besten setzen wir uns jetzt mit dieser Frage auseinander und nicht erst, wenn der Übergriffsvorwurf da ist. Also was ist unsere Haltung dazu? Wie ist unsere Praxis dazu? Und das ist vor allem von den Männern vorangetrieben worden, von dieser Antifa-Gruppe. Und das, finde ich, ist auch zum Beispiel ein gelungenes männlichkeitskritisches Agieren und auch eine gelungene männlichkeitskritische Organisation.
Mhm. By the way, Kim, meine Erfahrung mit kritischen Männlichkeitsgruppen ist übrigens eine ähnliche, auch wenn ich es nicht mal 2,5 Jahre geschafft habe, an dem Thema dran zu bleiben, sondern es waren nur 2 Sessions. So, also das war bei mir damals so auch während des Studiums, und da war ich in Frankfurt in der No-Border-Gruppe aktiv, und da wurden wir von den Flinters dazu aufgefordert oder unter Druck gesetzt, uns doch auch mal mit unserer Männlichkeit auseinanderzusetzen. Also es kam auch nicht wirklich aus uns selbst heraus so. Und dann ist das so gelaufen, wie du das schon geschildert hast. Wir haben uns da irgendwie zusammengesetzt und dann melancholisch und schambehaftet, aber natürlich auch mit dem guten Gefühl, dass wir dann, weil wir jetzt darüber sprechen, zu den Guten gehören, ne, da vage irgendwie über unsere Sozialisation im Patriarchat gesprochen, ohne irgendwie eine politische Idee davon, was sind eigentlich Konsequenzen, was sind Ziele, wie können wir eigentlich konkret, worum es dir ja auch geht, wenn du sagst, wir müssen eine neue männlichkeitskritische Praxis entwickeln, wie können wir eigentlich konkret feministische und antipatriarchale Kämpfe mit vorantreiben, obwohl wir Männer sind, ja. Und das hatte dann sowas bei uns recht ähnlich, wie das, was du schilderst in deinem Buch, so eine Ersatzhandlung, so eine Vermeidungsstrategie, die uns aber dann gleichzeitig so ein gutes Gefühl eben gibt und auf eine weirde Art dann auch wieder so zu dem Bonding von Männern beigetragen hat, als Männer. So, und natürlich auch bedingt dadurch, dass das halt eine Laberrunde war und irgendwie ganz praktisch auch andere Sachen mit begrenzten Zeitressourcen umzusetzen waren in der Unterstützung von der geflüchteten Gruppe, ist es dann verlaufen so, ne?
Ja, das finde ich eben, ist halt auch interessant, ne? Also, weil ich glaube, das ist ganz klassisch, dass dass dann selbst wenn sowas scheitert, was ja okay ist, also Dinge dürfen ja auch scheitern und schlecht laufen, aber dass dann in der Regel aus dem Scheitern eben auch keine Konsequenzen gezogen werden, sondern es halt, ne, so ist, wie du sagst, dass es eben ganz oft im Sande verläuft irgendwie, und es dann leider auch so ist, dass die Leute, die dann halt davon enttäuscht sind, also auch die Männer, die davon enttäuscht sind, dann sich meistens halt einfach rausziehen oder so. Und dass dann aber die natürlich, die dann auf der Strecke bleiben, natürlich vor allem die Feministinnen sind, ne? Das sozusagen, die dann jetzt auch in dem Fall das halt eingefordert haben, dann enttäuscht sind und enttäuscht werden, und das sich dann aber auch so verlaufen kann. Also das ist ja auch ein Aspekt, in dem ich in dem Buch eingehe, dass sich das für einen also auch auf einem auf einem individuellen Level, aber auch auf einem Bewegungslevel eigentlich für eine Art Hinhaltetaktik auch halte, sich dieses schlechte Vertrauen immer wieder auch zu verdienen. Also auch immer wieder zu zeigen, ja, auf uns als Männer ist kein Verlass, das ist unglaublich anstrengend, uns immer hinterher zu laufen und damit eigentlich immer wieder signalisiert, lasst es einfach lieber gleich. Wir wollen eigentlich unsere Ruhe haben. Also das ist zumindest effektiv dann, glaube ich, das, was oft zumindest durchgesetzt wird, auch wenn das nicht bewusst die Message ist, die damit gesendet werden soll.
Ja, Kim, lass uns doch mal ein bisschen genauer auf kritische Männlichkeit als Konzept oder auch Bofeminismus schauen. Mhm. Vielleicht auch vor allem darauf, wie dort eigentlich Männlichkeit definiert wird. Das thematisierst du nämlich in deinem Buch und kritisierst da, dass im aktuellen Profeminismus dann ein oberflächliches und auch ein individualistisches Verständnis von Männlichkeit vorherrscht und das dann eben in der Praxis dann auch ja zu dem Scheitern führt oder zu den schlechten Seiten, die du schon eben thematisiert hast.
Ja.
Kannst du das mal ein bisschen ausführen, was für ein Männlichkeitsverständnis herrscht davor und wo greift das deiner Ansicht nach zu kurz?
Ja, also ich glaube genau, dass eben das Problem bei sowohl in der Theorie in der Praxis ganz oft ist, dass eine Männlichkeitsidentität eigentlich angesetzt wird, beziehungsweise Männlichkeit als so ein kulturelles Muster. Also das ist dann einfach so eine Sammlung an irgendwelchen Eigenschaften und kulturellen Symbolen, also Muskeln und irgendwas mit Stärke und Durchsetzungsfähigkeit und so. Dann ist halt die Idee, man könnte die Identität erhalten, aber man könnte vielleicht einfach anders definieren, was das heißt. Also man sagt dann zum Beispiel, naja, vielleicht muss Männlichkeit ja nicht Stärke bedeuten, sondern Männlichkeit könnte ja auch voll caring oder so sein. Und ich glaube, das lädt halt praktisch sehr stark dazu ein, dass es so diesen krassen Ich- und meine Männlichkeit-Bezug gibt und dass gerade halt Männer eigentlich eher darin unterstützt werden, ich sag mal feministisch motiviert, an ihrer Identität herumzudoktern vor allem. Und theoretisch ist es halt, glaube ich, greift es halt unglaublich zu kurz und erliegt auch einem leider zeitgemäßen Bezug von so so Selbstverwirklichungszeug, der dann auch eben zentrale Sachen von patriarchaler Herrschaft einfach verfehlt. Also wenn man glaubt, es geht da einfach nur um irgendwie so Eigenschaften und man könnte die einfach so umdefinieren und Männlichkeit so aufspalten und dann gibt's die toxische und dann gibt's die kritische irgendwie. Genau, das geht, glaube ich, zu kurz und das kann man, denke ich, auch an verschiedenen Sachen zeigen irgendwie.
Also, ich glaube, wir alle kennen auch irgendwie diese, du nennst das irgendwie so Tipps für die Lebensführung, die da Männern gegeben, verunsicherten Männern gegeben wird. Und wir kennen, glaube ich, diese Überschriften, ne, wie man als Mann Feminist sein kann oder 10 Tipps, wie man als Mann korrekt flirtet. So. Und am Ende hat man irgendwie so Privilegienchecker, die sich vielleicht auch noch die Fingernägel lackieren, aber die im Zweifel vielleicht auch Täter sind oder nichts konkret machen oder sich engagieren für irgendwie antipatriarchalen Kampf, oder?
Genau, also einerseits das und dann dient das halt sehr stark den Männern und andererseits muss man, denke ich, auch bedenken, vor welchem gesellschaftlichen Hintergrund das passiert. Ne? Also wir haben ja sehr viel flexibilisiertere Geschlechterverhältnisse gerade und ein spätkapitalistisches System, was einfach sehr stark auf über diesen Selbstsorge- und Selbstverwirklichungsmodus funktioniert. Und zum Beispiel diese ganze toxische Männlichkeitsdebatte, wenn man sich da anguckt, was sind denn jetzt die schlechten Aspekte von Männlichkeit und was sind die, die eigentlich gut sind und mit denen keiner ein Problem haben soll, dann ist es, denke ich, kein Zufall, dass eben das, was die zum Beispiel nicht toxische Männlichkeit ganz oft ausmachen soll, dass das eben Sachen sind, die an das spätkapitalistische so Arbeitssubjekt heute sowieso auch notwendig geworden sind, zumindest für Leute aus dem Mittelstand. Ne? Also weil teamfähig sollen wir sein, emotional intelligent, so ein bisschen asketischer und gesundheitsbewusster in unserem Hedonismus und unserem Konsum. Und da passt das dann eben nur zu gut und dann hat das eben auch einfach was mit kapitalistischen Modernisierungsprozessen zum Beispiel zu tun, dass sich halt vor allem Mittelstandsmänner, also vor allem weiße Mittelstandsmänner, dafür interessieren, weil die sehen halt einfach einen Bedarf zur Nachjustierung Und dann ist aber der Maßstab halt nicht mehr feministische Kritik, sondern einfach Notwendigkeiten in halt veränderten Arbeits- und Beziehungsleben, einfach um in diesen Verhältnissen voranzukommen. Und auch da greift dann, denke ich, so eine oberflächliche Kritik einfach, ja, sehr, sehr stark zu kurz und kann sowas eben gar nicht mehr sehen und kritisieren. Und wenn ich das noch auf so einen Utopie-Aspekt vielleicht aufweiten darf, da würde ich mich jetzt nämlich nochmal tatsächlich auf eine andere Folge von dir beziehen, weil du hattest ja Dante und Blue auch bei dir im Podcast, die diesen Unrast-Sammelband zu kritischen Reflexionen von Männlichkeit auch rausgebracht haben. Und ich finde, da sagen sie was, was, denke ich, finde ich diese Haltung sehr gut zusammenfasst. Da sagen sie nämlich, sie arbeiten darauf hin, dass sie in einer Welt leben wollen, in der sich, also das ist ein Zitat, in der sich alle individuell entfalten können, ohne andere dabei einzuschränken. Zitat Ende. Und ja, ich denke, daran sieht man halt schon, was das für ein unglaublich individualistisch gedachtes Projekt ist. Also das, wenn ich das mal polemisch zuspitzen darf, eher ein Projekt von einer diskriminierungssensiblen Selbstverwirklichung. Und das ist eben halt was sehr anderes als Fragen von kollektiver Menschheitsbefreiung sich zu stellen, was ja so der radikale und marxistische Feminismus irgendwie macht. Und sich dann, also dann stellt sich diese Männlichkeitskritik eben Frage irgendwie anders, wenn es einfach nur darum geht, wie können sich Männer selbst verwirklichen, ohne dabei anderen auf den Geist zu gehen oder dass das blöd für andere ausgeht. Das ist halt was sehr anderes als, wie kann man zusammen das Patriarchat überwinden und wie muss man aber in dieser Bewegung, die gemeinsam das Patriarchat überwinden will, trotzdem natürlich auch gucken, dass es keinen Sexismus innerhalb der Bewegung gibt, dass es keine Täterschaft auch innerhalb dieser Kräfte und so weiter gibt. Also was sind die Bedingungen, um überhaupt solidarisch gemeinsam zu kämpfen? Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass genau diese Fragen halt bei so einem oberflächlich individualisierten Zugang meistens hinten runterfallen.
Vielleicht haben wir ja irgendwann mal die Chance, euch dann auch nochmal zusammenbringen, weil es gibt da bestimmt auch Anknüpfungspunkte neben Dissens, auch Anknüpfungspunkte zwischen euch. Ne? Also ich meine, seine Privilegien zu checken und so, das ist ja auch wichtig für eine Praxis, wie du schon gesagt hast. Ne?
Genau, aber ich glaube, das ist also ein zentraler Punkt, den ich im Buch mache auch, ist, dass meinem Gefühl nach eben oft leider sehr innerlich und sehr isoliert gedacht wird. Also in der kritischen Männlichkeit ist gerade dieses Privilegienchecken oder sich selbst reflektieren, das sind eigentlich in der Regel pseudotherapeutische Prozesse, die sich da vorgestellt werden. Und das hat ganz wenig eigentlich mit konkreten Fragen zu tun, zum Beispiel nach einer Haltung, die sich in ganz konkreten Auseinandersetzungen dann auch einfach ergeben und schärfen muss. Und das ist auch in diesen kritischen Männlichkeitsgruppen eben ganz oft so, da wird dann versucht, wie können wir Emotionalität unter Männern herstellen, oder es wird darüber geredet, wie ist eigentlich unser Verhältnis als Männer in Konkurrenzverhältnissen. Und das ist nicht schlecht, aber das ist eben was ganz anderes, als wenn man sich zum Beispiel als Mann mit anderen Männern konfrontiert, weil einfach Sexismus im Raum steht und dabei dann zum Beispiel darauf stößt, wie verkorkst irgendwie die eigene Emotionalität ist oder wie man sich auf andere Männer bezieht. Oder wenn man zum Beispiel versucht, männerbündische Strukturen gemeinsam anzugehen, da wird das einfach ganz konkret spürbar. Oder wenn man sich mit Täterschaft auseinandersetzt und dann eben sich mit Gefühlen von Angst, Ekel, Unbehagen, Misstrauen, was man anderen Männern gegenüber hat, konkret konfrontieren muss. Das sind ja eigentlich alles Fragen, wo man sagen könnte, naja, da zeigt sich ja auch sowas. Und wenn man es mit der Kritik ernst meint, dann ist das einerseits was sehr Emotionales, also man hat die Emotionalität ja dann schon drin, und andererseits muss sich das selbst dann auch dabei verändern. Aber das ist eher ein Effekt, das ist nicht der Ausgangspunkt. Also es, und deswegen glaube ich, sind das schon ähnliche Fragen, aber sie sind ganz anders aufgezäumt, und ich glaube, das ist eben halt ein sehr großer Unterschied. Ja. Hm.
Vielleicht kannst du uns, Kim, noch ein, zwei Takte dazu sagen, wie du denn Männlichkeit definierst. Du machst das im Kontext des kapitalistischen Patriarchats, und du hast jetzt eben schon geschildert, dass in vielen von dem, was du unter Profeminismus und kritischer Männlichkeit kritisierst, dass da eben so ein sehr individualistischer Begriff von männlicher Identität vorherrscht. Da hat man irgendwie so ein Bundle aus toxischen und ein Bundle aus irgendwie guten Eigenschaften. Aber wie definierst du denn Männlichkeit und wie führt das dann aus deiner Sicht dann zu anderen Fragen oder dann am Ende zu einer anderen Praxis?
Ja. Wenn man jetzt nochmal von diesen Eigenschaften ausgeht, was ja, glaube ich, so alltagsverstandmäßig sozusagen ja auch erstmal nahe liegt, dann muss man es, denke ich, so machen, wie das auch die feministische Theoretikerin Christina Thümer-Rohr auch schon in den 80ern gesagt hat. Man darf halt nicht darüber philosophieren, ist das jetzt gut oder schlecht, sondern man muss sich einfach die sozialen Verhältnisse angucken, in denen diese Eigenschaften entstanden sind und auch gelebt werden und was das eben damit zu tun hat. Und deswegen denke ich, es ist halt sinnvoll, sich eben genau anzuschauen, wie das kapitalistische Patriarchat funktioniert und welche Form von Subjektivität, also welche Form von gesellschaftsgerechter oder gesellschaftsfähiger Handlungsmacht und Autonomie gibt es im Patriarchat. Und das ist eben eine patriarchale, also Warenbesitzer sein, sich auf dem Markt durchsetzen, sich selbst gehören, durchsetzungsfähig sein und so. Das sind ja auch einfach Notwendigkeiten im Kapitalismus und das ist aber historisch was Männern vorbehalten wurde und ja auch idealtypisch nach wie vor eine männliche Domäne irgendwie ist. Und deswegen ist es eben auch kein Zufall, dass immer das, was sozusagen dem aktuellen Stand des kapitalistischen Arbeitssubjekts zum Beispiel entspricht, dass das eher männlich gilt, also alles, was Unabhängigkeit verspricht, Selbstbestimmung in diesen Verhältnissen, gilt eben als männlich und alles, was dem entgegensteht, was in diesen Verhältnissen eben zum Beispiel Abhängigkeit und Schwäche sind, gilt dem gegenüber halt als unmännlich, beziehungsweise dann eben als weiblich. Und gerade zum Beispiel dann positive Eigenschaften, die dem Nichtmännlichen zugeschrieben werden, dass das eben auch was mit geschlechtlicher Arbeitsteilung zu tun hat, ne? Also dieses Klassische, dass es eben diese Reproduktionstätigkeiten gibt in Beziehungen und in Familien, wo eben nach wie vor auch vor allem Frauen eben nicht sozusagen sich als kapitalistische Subjekte verwirklichen sollen, sondern sie sollen sich darum kümmern. Also sie sollen dafür sorgen, dass ihre Partner, dass ihre Männer, dass ihre Söhne, dass das eben einsatzbereite, autonome Mitglieder dieser Gesellschaft werden können. Und dafür tendenziell sollen sie halt arbeiten und sich selbst aufopfern. Und danach, also entlang dieser Linien, wird halt nach wie vor sehr stark einfach Geschlecht definiert. Und was es halt ein bisschen schwieriger macht, dieser theoretische Zugang, ist, dass er eben so ein bisschen von dieser unmittelbaren Ebene von Identität erstmal weggeht. Und man deswegen zum Beispiel sagen muss, dass mittlerweile eigentlich alle Menschen, egal welchen Geschlechts, Männlichkeit in gewissem Maße anstreben und verwirklichen müssen. Einfach weil ja mittlerweile alle Menschen rechtliche und Arbeitssubjekte erstmal sind und sein sollen, also sich ausbeuten lassen müssen, um überleben zu können, sich in diesem Sinne kapitalistisch verwirklichen müssen. Aber trotzdem, also neben diesem allgemeinen Hang zur Männlichkeit, gibt es natürlich immer noch ganz krass die patriarchalen Spaltungen, weil eben nur Männer diejenigen sind, die den vollen Anspruch haben auf diese Subjektivität, also die tatsächlich mit einer damit leben, dass sie wirklich unabhängig und wirklich immer selbstbestimmt sein sollen. Während eben andere dann dazu verdammt sind, immer auch das Unmännliche irgendwie verkörpern zu müssen und deswegen dann halt eben auch abgewertet werden, also gesamtgesellschaftlichen Sexismus erfahren, aber auch eben halt ganz persönlichen sozusagen leidenschaftlichen Hass von vor allem Männern, die eben in diesen anderen, also in Frauen, in Homosexuellen, in transgeschlechtlichen Menschen eben halt Nicht- und Unmännlichkeit verkörpert sehen und das an ihnen hassen und verfolgen. Und das hat eben halt was damit zu tun, dass sozusagen neben diesem allgemeinen Verhältnis von Männlichkeit ist dann noch dieses Moment von Identifikation eben gibt. Und das muss man dann, denke ich, dann auch nochmal anders theoretisch nachvollziehen. Also da reicht dann nicht allein Marxismus oder so, sondern dann muss man, denke ich, auch psychoanalytisch gucken, also was passiert halt in den Einzelnen, wenn sie zum Mann werden, wenn sie sich damit identifizieren, wie spalten sie dabei das ab, was sie dann für weiblich halten und hassen zum Beispiel, wie spalten sie dabei ab, dass sie eigentlich doch abhängig sind von anderen, also dass ihre Unabhängigkeit und Selbstbestimmung immer eigentlich auch eine Lüge ist oder auf Bedingungen basiert, die sie nicht wahrhaben wollen. Und da kann man dann eben zeigen, dass es eben gerade Männer sind, die daraus eben gewalttätigen Hass vor allem entwickeln und dann eben zum Beispiel in Momenten, in denen sie ihre Abhängigkeit von vor allem Frauen spüren, die ja gleichzeitig ganz oft ihre Sorgearbeiterinnen sind, dann aber eben zu ganz krasser Gewalt neigen. Also was sich dann zum Beispiel ganz im ganz Extremfall an sowas wie eben Femiziden zeigt, wo ja in der Regel die Täter Partner und Ex-Partner sind, die dann in Anführungszeichen ihre Frau ja dafür töten, dass die Frau ihnen zu stark gespiegelt hat, dass sie ein von ihnen unabhängiges Wesen ist und genau, ihre, also die männliche Unabhängigkeit eben eine Fantasie für die Männer.
Ja, die hat was mit Herrschaftsanspruch zu tun, die den darüber dann wiederherstellen wollen. Ja. Wenn du, Kim, in deinem Titel von Männlichkeit verraten sprichst, mit all dem, was du jetzt dazu gesagt hast, wie wir Männlichkeit verstehen sollten, im Unterschied zu irgendwie dieser verkürzten individualistischen Vorstellung von Männlichkeit, dann kann es ja nicht darum gehen, Männlichkeit zu retten, also die guten Eigenschaften zu propagieren, vor allem auf individueller Ebene, sondern du sagst, Männlichkeit muss verraten werden. Was stellst du dir darunter vor?
Na, also ich glaube, auf der theoretischen Ebene heißt das für mich, dass man Männlichkeit rein negativ begreift, also einfach als ein Ergebnis von patriarchal-kapitalistischer Herrschaft.
Um es mal konkret zu machen, wenn irgendwem auf Instagram einer dieser neuen Väter-Coaches oder neue Männlichkeitscoaches begegnet, so, und die gibt's da ja zuhauf, im Unterschied etwa zu, weiß ich nicht, den Instagram-Wolfsrudeln, die da maskulinistisch ihre Männlichkeit inszenieren, Muskeln protzen und so, das ist halt eine patriarchale Form von Männlichkeit, die es natürlich zu kritisieren gibt und die es zuhauf gibt, aber selbst quasi die mit dem Anspruch irgendwie zu sagen, okay, das ist gute Männlichkeit, so kann man ein neuer, guter Vater sein, selbst da müssen wir eine Kritik üben.
Ich würde sagen, ja, weil aus den Gründen, über die wir ja auch schon so ein bisschen geredet haben mit so kapitalistischer Modernisierung, wird das, glaube ich, immer einerseits sehr stark in die Verhältnisse integrierbar sein und einfach sehr stark den Männern und ihren Interessen dienen. Und ich würde sagen, dass Männer sich verändern müssen, das ist ja eine offensichtliche Notwendigkeit, einfach wegen, weil es das Patriarchat gibt. Also man muss sich das nicht vornehmen. Das muss einfach passieren, dass Männer anders werden, weil so viel Scheiße passiert sozusagen. Und ob das, was dann dabei rauskommt, noch Männlichkeit genannt werden kann, das sollte einen nicht interessieren. Das wäre sozusagen die praktische Konsequenz daraus. Und dass man in der Theorie festhält, dass Männlichkeit erstmal einfach was Negatives ist, von dem man sich befreien will, heißt dann eben praktisch nicht, dass einfach alle individuell versuchen sollen, aufzuhören, Männer zu sein. Das geht ja in der Regel auch einfach nicht. Also es geht ja in der Regel genauso gut wie einfach aufhören, heterosexuell zu sein oder so. Das hat ja auch was mit tief verinnerlichten Triebschicksalen auch zu tun, die jetzt einfach nicht Entscheidungen zugänglich sind. Aber man kann sich eben immer wieder dagegen auflehnen und vor allem eben für Verhältnisse kämpfen, in denen niemand mehr männlich sein müsste. Und die These wäre halt, wenn man in Verhältnissen leben würde, in denen niemand mehr männlich sein müsste, dann wäre diese Frage einfach irrelevant oder es wäre einfach uninteressant sozusagen, ob es da noch Männer gibt und wie die genau aussehen und ob die jetzt stark sind oder sensibel oder so. Diese Fragen würden sich einfach ganz anders stellen. Und das halte ich für den sehr viel sinnvolleren Weg, weil man so nämlich einfach an einem Maßstab von feministischer Kritik festhalten kann. und man, glaube ich, nicht so leicht Gefahr läuft, sich zufrieden zu geben mit irgendeiner neuen, schickeren, modernisierten Version von der eigenen Identität oder von einem neuen kulturellen Bild von Männlichkeit, mit dem dann halt wieder patriarchale Herrschaft im Großen und halt männliche Dominanz im Kleinen wieder zementiert werden kann.
Ja, die Utopie der geschlechtslosen Gesellschaft, oder?
Ja, genau, aber eben halt nicht als sozusagen individualisiertes Projekt so, ne? Also es gibt da, finde ich, einen sehr, sehr schönen Text auch von Binia Damczak, der heißt Das Ende der Herrschaften, wo sie eben sagt, das hat auch einfach was damit zu tun, wie wir halt kollektiv leben, ne? Also wie es geht um eine kollektive Veränderung von Zusammenlebensprozessen, Beziehungsprozessen und Arbeitsprozessen und Geschlecht als Ausdruck davon sozusagen. Und wenn sich das wirklich egalitär gestalten würde, dann würde sich, glaube ich, eben auch Geschlecht als Ergebnis sozusagen ganz anders gestalten. Und auf dem Weg dahin ist für mich Männlichkeit halt wie so ein negativer Fixpunkt, könnte man sagen. Ja.
Ich möchte die kurze Pause hier für eine klitzekleine Dissent-Support-Nachricht nutzen, denn dieser Podcast hier, der braucht unbedingt euren Support, denn ich kann nur für alle da draußen kostenlos, werbefrei und unabhängig senden, dank meiner Fördermitglieder. Es sind gerade mehr als 1200 Leute, die monatlich mit einer Spende Dissents am Laufen halten. Das klingt viel, aber es braucht tatsächlich noch ein paar Leute mehr, um die Zukunft von diesem Podcast hier zu sichern. Wenn dir Dissens gefällt und du es dir leisten kannst, dann mach doch jetzt mit und werd Fördermitglied. Du finanzierst damit nicht nur meine Arbeit am Podcast, sondern auch die Arbeit der Was Tun Crew um Inken und Valentin. Die unterstützen wir ja mittlerweile auch, dass sie ihren Podcast auf finanziell stabile Beine stellen können. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies für dich und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungen. Dieses Mal gibt's eine Ausgabe von Männlichkeit verraten von Kim Poster zu gewinnen. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, findest du natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit dem Aktivisten und Autor Kim Poster.
Wir wollen auch dann zum Ausblick eben auch noch drüber sprechen, was das denn dann aus deiner Sicht für die konkrete Praxis bedeuten kann. Und das kann auch nur bedeuten, dass man irgendwie sich konkreter an feministische Kämpfe anbinden muss, statt irgendwie allgemein in so Männergruppen zu labern und sich selbst zu beweihräuchern. Ich denke da zum Beispiel an Care-Initiativen, ne, wo Männer auch immer seltsam abwesend sind. Weil da geht es um Konkretes und auch konkreter darum, Ungleichheiten abzubauen und nicht darum, sich nur zu profilieren. Aber genau, lass uns da nachher nochmal drüber reden. Mich hätte noch kurz interessiert, du hast ja auch so ein großes Kapitel in deinem Buch zu männlicher Gewalt und wie die im Pro-Feminismus thematisiert wird in Theorie und Praxis. Genau, und da sprichst du ja sogar von strukturellem Täterschutz, also wo dann so die pro-feministische Kritik oder Auffassung von Männlichkeit dann dazu führt, dass das ganze Vorhaben ins Gegenteil kippt und Täter geschützt werden. Mhm. Kannst du das nochmal ausführen, Kim, wo du das siehst, in der Linken oder im Pro-Feminismus speziell?
Genau, also ich glaube, auch da ist es sozusagen ein Kombinationsproblem von problematischer Theorie und dann auch in der Konsequenz problematischer Praxis. Also es fängt, glaube ich, damit an, dass es ein nicht gutes Verständnis für männliche Gewalt in der Linken gibt, was dann auch besonders im Pro-Feminismus auch nochmal sehr stark zugespitzt wird. Also da wird dann nämlich meistens davon ausgegangen, dass einerseits gesagt wird, naja, bei männlicher Gewalt geht es ja eigentlich nur um Macht und Herrschaft und das hat irgendwie gar nichts mit Gefühlen und Sexualität zu tun. Und dann hat man ja aber natürlich das Problem, dass gerade in der Linken ja diese ganzen netten, wohlmeinenden, manchmal ja sogar vom Selbstverständnis her feministischen Männer dann übergriffig werden und dann zum Beispiel auch ganz oft relativ überzeugend auch sagen, ja, da haben sie sich jetzt irgendwie gar nichts bei gedacht oder das haben sie sich ja jetzt auch irgendwie gar nicht vorgenommen oder sie haben gar kein Gefühl zu ihrer Gewalt. Und dann immer so ein bisschen die Idee entsteht, ah, das muss doch was mit deren Sexualität und Gefühlen zu tun haben. Nämlich zum Beispiel, weil Männer können so schlecht kommunizieren oder die haben so viele Unsicherheiten mit ihrer Sexualität und dann setzen die das halt irgendwie so komisch um oder so. Und dann werden halt gerade im Pro-Feminismus folgen dann so ganz komische sexualpädagogische und therapeutische Lösungen für das Problem. Also dass sozusagen die Idee ist, man muss Männern eigentlich nur zeigen, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen können oder wie sie ihre sexuellen Bedürfnisse kommunizieren können. Also man muss ihnen eigentlich nur erklären, was Konsens ist und dann könnten sie das auch anwenden zum Beispiel. Ich glaube, so kommt man auf diese, wie ich finde, wirklich vollkommen abwegige Idee, in profeministischen Magazinen Flirt-Tipps zum Beispiel reinzuschreiben und so. Und damit wird, denke ich, übersehen, dass männliche Gewalt eben ganz viel ja einfach mit Herrschaftsansprüchen zu tun hat und die aber bei Männern so tief internalisiert sind, dass die oft tatsächlich auch nicht wirklich ein Bewusstsein darüber haben, beziehungsweise sich da halt auch einfach keine Rechenschaft drüber ablegen wollen und deswegen auch eigentlich ein Interesse daran haben, dass sie kein Gefühl und kein Verhältnis und kein Bewusstsein dazu haben. Und das wird dann aber im Pro-Feminismus leider akzeptiert als ein sexualpädagogisches beziehungsweise therapeutisches Problem und nicht als Ausdruck von dieser Täterschaft oder von dieser Tätersubjektivität. Genau, also ich glaube, das ist dann das Grundproblem und das führt dann eben halt dazu, genau, dass man dann halt in der Praxis komische Abzweigungen nimmt. Also zum Beispiel viel darüber spricht, wie sich Konsens umsetzen lässt, also wie man Bedürfnisse konsensuell gemeinsam verwirklichen kann. Aber man redet mit Männern zum Beispiel nicht darum, welche Bedürfnisse sie denn haben, die grundsätzlich unvereinbar sind mit Konsens. Also zum Beispiel nicht konsensuelle Dominanz, ja. Darüber spricht man dann zum Beispiel nicht. Oder gerade in der Aufarbeitung von Täterschaft haben sich eben diese Ansätze durchgesetzt von so transformativer Gerechtigkeit oder restaurativer Gerechtigkeit, wo ja es dann eigentlich irgendwann mal eigentlich gar nicht mehr um Herrschaftsansprüche geht, sondern es dann auch oft so läuft, dass das dann eher wie so ein Sorgeprojekt für die Täter ist, in dem dann versucht wird, ihn so zu verändern, dass er nicht mehr so sein muss, also im Endeffekt seine Persönlichkeitsprobleme zu lösen. Und da lässt sich leider empirisch auch einfach leider sehr gut zeigen, das funktioniert nicht. Also selbst die deutschen Hauptvertreterinnen des transformativen Ansatzes schreiben in ihrem Buch, dass sie keinen einzigen Fall kennen, wo alle inklusive der Betroffenen von der Gewalt damit zufrieden waren. Und aus professionellen Täterarbeitsansätzen weiß man zum Beispiel auch, dass gerade diese Ansätze, die einen sehr stark Bezug auf die Persönlichkeitsstruktur des Täters haben und die zum Beispiel sehr therapeutisch vorgehen, dass die oft nicht funktionieren und im allerschlimmsten Fall dieses einfach Männer zur Therapie schicken. Da zeigt eben die Erfahrung, die lernen da eigentlich in der Regel nur besser zu manipulieren, weil die da Vokabeln lernen über Grenzen und Kommunikation und so, während aber eigentlich ihre Herrschaftsansprüche gar nicht konfrontiert werden. Und ich glaube, man braucht für effektive Täterarbeit, braucht man eben vor allem eine Möglichkeit von Kontrolle und eine Möglichkeit auch von Konsequenzen, die man im Zweifel gegen die Täter durchsetzen kann. Und die Täter müssen vor allem bereit sein, die Logik ihrer Gewalt aufzuarbeiten. Und das sind sie in der Regel ganz oft nicht. Aber wir sind halt in der Linken leider ganz oft damit konfrontiert, man hat diese Macht ganz oft nicht, um dann zum Beispiel Täter zu konfrontieren oder wirkliche Konsequenzen zu ziehen, sondern meistens muss man irgendwie mit denen leben. Und ich glaube, dass diese theoretischen und praktischen Ansätze, beziehungsweise das ist auch eine Theorie, die im Feminismus in den 80er Jahren auch viel diskutiert wurde, dass das auch ein Ergebnis davon ist, dass man mit diesen Männern leben muss und sich das dann eben so ja auf eine Art schönredet, dass die eigentlich auch ganz stark unter ihrer Gewalt leiden, dass die sich ja verändern wollen, aber leider an sich selbst scheitern und dass man ihnen sozusagen nur mit emotionaler Sorge dazu helfen muss, dass sie das dann auch verwirklichen können. und man dabei, glaube ich, sehr stark übersieht, was eben wirklich hinter der Gewalt steckt, also welche Herrschaftsansprüche und wie oft Täter, das habe ich auch selbst erlebt in versuchten und dann gescheiterten Aufarbeitungsprozessen, wie Täter ihre Herrschaftsansprüche auch in den Aufarbeitungsprozessen weiter durchsetzen. Als ein, es geht hier um meine Interessen, ich bestimme, ob es hier weitergeht oder nicht und ob mir die Bedingungen passen. Dabei müsste es natürlich genau andersrum sein. Ne? Also Täter oder Menschen, die Gewalt ausüben, haben gezeigt, dass sie nicht vertrauenswürdig sind mit der Gewalt und müssen dann eigentlich erstmal beweisen, und sich darum bemühen, dass Vertrauen wiederhergestellt werden kann. Das heißt, das verlangt erstmal eigentlich was von ihnen, wo man Anforderungen einfach an sie auch stellen muss und dann eben einfach auch Konsequenzen ziehen muss, wenn die nicht erfüllt werden. Und davon ist leider in der Linken sehr wenig vorhanden. Es gibt sehr wenig gute Ansätze dazu, sehr wenig auch einfach Strukturen, die das umsetzen könnten. Also in den meisten Städten gibt es ja noch nicht mal Gruppen, die Betroffene supporten, oder das ist ja unglaublich elend und unglaublich prekär. Und so kommt es dann, glaube ich, zu diesen, ja, sich schön gelogenen Ansätzen zu männlicher Gewalt.
Hm. Ist das von dir eine Komplettabsage an so Ideen von transformativer Gerechtigkeit innerhalb der Aufarbeitung von Täterschaft? Also ist da die Losung oder sollte die Losung aus deiner Sicht sein, Konsequenzen, also zum Beispiel Ausschluss aus der Linkspartei für sexuell übergriffige Parteigenossen etwa? Mhm. Oder siehst du die Chance, weil ich meine, dieser Idee transformativer Gerechtigkeit erfreut sich ja schon so vor dem Hintergrund irgendwie so einer Wiederbelebung abolitionistischer Gedanken, so irgendwie schon einer Beliebtheit so.
Ja.
Siehst du auch eine Möglichkeit, jetzt gerade in der Täterarbeit, also mit männlichen Tätern, da zu einer sinnvollen Praxis von Resozialisation, transformativer Gerechtigkeit zu kommen, ja, oder?
Also ich habe nichts ganz prinzipiell dagegen, wobei ich gerne anmerken würde, dass halt transformative Gerechtigkeit schon zumindest so wie das in Deutschland aufgegriffen würde, halt ein sehr spezifischer Ansatz ist und nicht allgemein sozusagen bedeutet, man glaubt irgendwie prinzipiell, dass Resozialisation zum Beispiel irgendwie möglich ist.
Ich meine schon die konkrete Täterarbeit, ne? Also das, was du auch als gescheitert beschrieben hast in verschiedenen Fällen.
Ne? Ja. Nee, also ich glaube, das ist möglich, aber dafür braucht es sehr viel. Ja, also dafür braucht man eine sehr klare Haltung, in der man sich auch idealerweise gegenseitig unterstützen kann. Man braucht sehr stabile Vertrauensketten über die Beziehungen, die Umfelder, auch des Täters zum Beispiel. Man braucht ein Wissen über männliche Gewalt und auch Täterstrategien, um zum Beispiel nicht vom Täter weiter manipuliert zu werden. Und man braucht eben auch die Macht, um im Zweifel Konsequenzen gegen den Täter auch durchführen zu können, was ja nicht unbedingt einfach Rausschmiss bedeuten muss, aber gibt ja auch einfach andere Sachen, die erstmal unmittelbar ganz oft wichtig sind. Also zum Beispiel Hausverbote, damit erstmal die Betroffenen zum Beispiel sicher sind von dem, aber irgendwie eben auch andere Sachen. Und wenn man das hat, dann denke ich, dann kann das funktionieren. Aber ich denke, man muss sich leider eben damit konfrontieren, dass es das in der Linken ganz oft nicht gibt. Und dass es leider auch von der Priorität ist, dass diese Frage von, wie können wir denn den Täter als Mensch retten und wie können wir verhindern, dass uns die Täter verloren gehen, das beschäftigt Linke meistens sehr, 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 sehr viel mehr als die Frage, wie können wir eigentlich verhindern, dass Betroffene von männlicher Gewalt aus der Linken verschwinden. Und deswegen würde ich sagen, klar, das ist möglich, aber ich halte das auch ehrlich gesagt für keine Priorität. Also ich wäre schön, wenn es das gibt und alle, die auch gerade zuhören, vor allem die Männer, sind gerne eingeladen, auch dafür zu kämpfen. Aber die Erfahrung zeigt ja eigentlich eher, dass ganz viel nichts passiert und das total prekäre Elendsverwaltung ist, die von ein paar Feministinnen und Betroffenen betrieben wird, die das einfach nicht aushalten sonst. Und wo sich dann halt beschwert wird, wenn die dann keine andere Möglichkeit sehen, um effektiven Schutz aufzubauen, dafür halt Typen rauszuschmeißen. Das ist nicht die beste Option, aber meistens ist das leider die letzte verbliebene Effektive. Und dann wird sich beschwert sozusagen, warum seid ihr denn so unfreundlich? Warum habt ihr denn nicht versucht zu reden? Warum habt ihr euch nicht um den bemüht? Und das finde ich zynisch. Und das sieht man, denke ich, auch ganz gut an so Sachen wie dem Domhöfer-Prozess. Also der Typ, der mit Lina E. In dieser Antifa-Gruppe mit organisiert war und jetzt zum Kronzeugen geworden ist und ganz viele linke Strukturen und Antifas an die Polizei verrät. Der hat ja auch in der Linken Vergewaltigungen begangen und der ist nicht rausgeschmissen worden, sondern ist versucht worden, transformativ mit ihm zu arbeiten. Das ist natürlich gescheitert und der ist aber weiter halt in diesen Strukturen geblieben. Und vor allem da kann man ja sehr praktisch zeigen irgendwie, wie gut wäre es gewesen, wenn der früher geflogen wäre. Und wenn man nicht Ewigkeiten sich an dem abgearbeitet hätte oder an jemanden in Anführungszeichen geglaubt hätte, der einem einfach keine Gründe dafür gegeben hat.
Mhm. Ja, finde ich spannend, was du sagst. Mich hätte noch kurz interessiert, das Verhältnis von männlich sozialisierten Personen und Flinters in den Bewegungen, weil da thematisierst du den Allyship-Ansatz. Der wird ja so ein bisschen als Ausweg dafür gesehen, dass Männer nur so in ihren Gruppen sich melancholisch über sich selbst austauschen und es führt zu nichts, ne? Oder schützt am Ende sogar noch Täter. Sondern die Idee ist ja, dass sie irgendwie den feministischen Kampf auf bestimmten Ebenen unterstützen. Zum Beispiel durch Kinderbetreuung, wenn feministischer Streiktag ist, ne? Etwa. Mhm. Aber du kritisierst auch diesen Ansatz, also die Vorstellung davon, Verbündeter zu sein in einem Kampf. Da kommt vielleicht auch der Name Profeminismus her. So, also man maßt sich nicht an, sich selbst Feminist zu nennen, mit dem Wissen, wie man selbst ins Patriarchat aktiv oder indirekt eingebunden ist. Ich habe mich auch selbst lose schon ein paar Mal hier im Podcast als Profeminist bezeichnet, gar nicht so sehr mit Blick auf konkrete Ansätze oder organisierte Gruppen in dieser Bubble, sondern eher, weil ich schon als anmaßend empfinde, wenn man sich so als männlich sozialisierte Person dann Feminist nennt und ist direkt oder indirekt in die Unterdrückung von Frauen involviert. Was ist denn deine Kritik jetzt an dieser Idee von Verbündetsein, von Allyship?
Ja.
Warum ist das aus deiner Sicht auch nicht gut? Oder vielleicht ist es ja so, dass bestimmte Arten von Allyship gut sind und das Konzept nicht ganz verworfen werden muss.
Ja, ich kann versuchen, das vielleicht so ein bisschen auseinanderzudröseln. Also genau, ich will nicht sagen, dass unterstützende Praxis irgendwie an sich was Schlechtes ist oder so. Das ist genau wie du gesagt hast, das ist ja erstmal toll, wenn da auch einfach Unterstützung geleistet wird oder gerade wenn Männer einfach Care, also Sorgeaufgaben übernehmen. Aber meistens ist ja mit dem Ally-Ansatz noch eine sehr viel größer gedachte Haltung gemeint, die eben eher davon ausgeht, dass Männer sozusagen nur unterstützen sollen, also dass sie sich einfach nur kämpfen, einfach anschließen sollen und auch in den theoretisch-politischen Positionen einfach, da ist dann meistens auch so eine Sprechposition-Theorie dahinter, also dass es einfach die Betroffenen gibt, das sind dann Frauen oder je nachdem Flinter und dass man sich denen einfach nur anschließen muss. Und das halte ich eben für ja relativ gefährlich, weil das eigentlich eine Essentialisierung ist von so, die Betroffenen werden das schon wissen, weil sie Betroffene sind, was ja auch total die Differenzen zum Beispiel zwischen verschiedenen feministischen Strömungen einebnet. Aber vor allem ist mein Problem damit, dass das eben Männer wieder eigentlich aus der Verantwortung nimmt, überhaupt selbst über Patriarchat nachdenken und nachfühlen zu müssen, sondern man stellt sich dann sozusagen als demütiger, asketischer Unterstützer hin und sagt einfach, was immer ihr sagt, so, ich mach das schon. Und darin kann aber leider auch wieder sehr stark drin liegen, so eine Haltung von, lasst mich bitte eigentlich in Ruhe. Ich will nicht selbst dazu wirklich aktiv werden. Ich will nicht selbst nachdenken müssen. Ich will vor allem nicht in Konfrontation gehen. Ich will im Hintergrund stehen und beide Daumen in die Höhe heben, wenn Feministinnen was machen, sozusagen. Und da fallen dann eben auch ganz viele Fragen wieder hinten runter, ne? Also, weil was im Ella-Ansatz, also, nee, lass mich vielleicht polemisch so sagen, ja? Also vor dem Erfahrungshintergrund, wie oft Feministinnen von ihren Genossen enttäuscht werden, finde ich sehr verständlich, wenn die froh darüber sind, wenn die wenigstens mal die Kinderbetreuung alle Jubeljahre übernehmen oder so. Aber das ist ja eigentlich trotzdem noch ein total unbefriedigender Zustand. Also die ganzen Fragen nach, warum ist denn ein solidarisches, gemeinsames Agieren überhaupt nicht möglich oft oder gar nicht vorstellbar. Warum kann man sich nicht vertrauen? Weil die meisten Männer ein vollkommen ungeklärtes Verhältnis zur Täterschaft zum Beispiel haben. Das sind alles Fragen, die eben hinter diesem Ally-Ansatz dann ganz oft verschwinden. Genau, und dann habe ich ein Problem damit, weil dann fördert das, glaube ich, wieder männliche Passivität, die dann so komisch profeministisch geadelt wird. Und es verhindert eigentlich halt wieder, dass Männer sich selbst wirklich wichtige Fragen stellen. Also zum Beispiel, was habe ich eigentlich ein Problem auch mit meinen Freunden, mit meinen Genossen? Vertraue ich denen eigentlich in Bezug auf Täterschaft? Kann ich das überhaupt aushalten, dass die Verhältnisse so beschissen sind, wie sie sind? Und wenn die Antwort darauf ist, eigentlich kann ich das nicht aushalten, eigentlich geht mir das extrem gegen den Strich, warum mache ich dann nichts dagegen? Wenn ich das sozusagen nur darauf reduziere von packe ich auch mal mit an oder helfe ich mal bei einer Demo-Küche mit oder so, dann ist das auf jeden Fall nicht schlecht, aber ich finde, das ist sehr wenig eigentlich und damit sollte man sich nicht zufrieden geben. Ja.
Ja. Lass uns jetzt mal zum Ausblick, Kim, darüber sprechen, was aus deiner Perspektive eine solidarische Neuausrichtung von Männlichkeitskritik sein kann. Und das ist natürlich etwas, was ich dann erst konkret in Kämpfen auch realisieren muss und zeigen muss. Aber was wäre aus deiner Sicht vielleicht eine notwendige Perspektivverschiebung, die wir erstmal grundsätzlich machen müssten, um dann zu einer Alternative zum heutigen Profeminismus zu kommen? Also zu einer Alternative zu dem, was du jetzt eben schon umfänglich in unserem Podcast so als so eine pseudo-feministische Anpassung bis hin dann zu neuer Männerbündelei beschrieben hast.
Ja, ich glaube, es wäre eben halt zentral zu gucken, dass man linke Ansätze und vor allem linke Organisationsversuche nicht mehr auf eine Basis stellt von einem Bekenntnis zu einer antisexistischen Moral. Also das ist ja eher so das, was heute so viel ist, dass es wie so einen vorausgesetzten feministischen Common Sense gibt, der aber eher halt sehr oberflächlich ist und gerade von Männern eben auch gerne vor allem oberflächlich auch bedient wird. Und dann kommt es eben zu den regelmäßigen Problemen, also vor allem männerbündische Strukturen eben und vor allem eben halt männliche und vor allem sexuelle Gewalt, auch in linken Strukturen. Und dann sind in der Regel alle, also zumindest die Männer, sind dann in der Regel ganz überrascht und auch total überfordert und wissen nicht, wohin mit sich. Und dann gibt es eben, was wir jetzt ja auch schon besprochen hatten, entweder passiert halt gar nichts oder sogar aktiver Täterschutz. Oder es gibt eben eine Zeit lang so diese Ersatzhandlungen, solange die Männer halt feministischen Druck spüren. Und dann stellt sich eigentlich wieder so der Normalzustand eben ein, wenn dann meistens die Betroffenen oder die Feministinnen eben enttäuscht aufgegeben haben. Und ich glaube, das ist eben keine gute Grundlage für linke Organisationen und linke Ansätze, sondern es müsste darum gehen, wirklich gemeinsame männlichkeitskritische Voraussetzungen und Bedingungen zu schaffen. Und das würde eben davon ausgehen, dass es diesen feministischen Common Sense eigentlich erstmal nicht wirklich gibt, beziehungsweise dass der sich erst erarbeitet werden muss und dass der sich auch sozusagen in der Praxis erweisen muss. Also das heißt, man sollte sich nicht irgendwie mit Leuten zusammentun, die irgendwie die richtigen Vokabeln aufsagen können oder die sich zu irgendwas bekennen, sondern die eben bereit sind, sich bestimmte Sachen anzueignen, bestimmte Sachen zu erarbeiten und das eben auch immer wieder aufrechtzuerhalten. Und das heißt dann eben zum Beispiel, wir gehen hier männerbündische Strukturen wirklich an, wir gehen hier das Problem von Täterschaft und von männlicher Gewalt wirklich an und wir finden eben Formen dafür. Und Männer, die da keinen Bock drauf haben oder Leute, die da keinen Bock drauf haben, ich denke, da kann man aus guten Gründen dann auch in die Konfrontation gehen und schauen, warum ist das denn nicht so? Und da dann eben auch in der Linke Kämpfe irgendwie auch führen, wo gerade, denke ich, auch Männer aktiv werden müssen. Also vielleicht da auch nochmal ein Beispiel aus meiner Praxis. Ein Täter, mit dem ich, also ich war mit mehreren Tätern organisiert, mittlerweile weiß ich von Vieren, ja, was glaube ich überhaupt nicht ungewöhnlich ist, also dass man mit so vielen Tätern organisiert ist, sondern eher es ist eher ungewöhnlich, dass ich das halt alles mitbekommen habe.
Wenn du von Tätern sprichst, konkretisier nochmal kurz, geht es da um sexualisierte Gewalt oder Menschen, ein bisschen zur Vergewaltigung oder wie auch immer? Also musst du, glaube ich, ein bisschen konkreter machen, weil das ist natürlich ein großes Spektrum.
Ja, mache ich gerne. Täter sind für mich in dem Fall Menschen, die sexuelle Übergriffe eben durchgeführt haben und kein wirklich überzeugendes, konsequentes Interesse irgendwie gezeigt haben, das wirklich dann aufzuarbeiten oder so, sondern eher weiter an ihren Ansprüchen, die auch hinter der Gewalt natürlich stehen, eher festgehalten haben. So. Genau, und einen von denen, den hätten wir sozusagen sehr viel früher schon wissen können, dass das vielleicht ein Problem mit ihm ist, weil der hat sich immer, wenn wir mal über männliche Gewalt reden wollten, hat er sich rausgenommen und hat gesagt, das ist so nicht sein Thema irgendwie. Ja, und wir waren eben halt pluralistische Idioten und haben noch nicht mal nachgefragt, also haben uns dann irgendwas gedacht, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie eigene Betroffenheit oder ist ja auch eine Geschmackssache, ne, irgendwie sowas. Und später kam dann halt eben raus, dass das ein sehr engagierter Pro-Feminist war, der sich mit sehr vielen Sachen beschäftigt hat, außer natürlich mit dem, was mal wirklich sein Problem gewesen wäre, nämlich halt Täterschaft und dass er sogar schon aus der letzten Stadt, in der er gewohnt hat, auch schon wegziehen musste wegen einem Täterschaftsvorwurf. Aber das ist dann eben halt alles erst im Nachhinein rausgekommen. Und da hätten wir halt schon viel, viel, viel früher nachfassen müssen oder einfach schauen müssen, mit wem ist man hier halt einfach zusammen sozusagen. Und dabei halt eben nicht als als Bekenntnis, also im Sinne von, man fragt irgendwie alle Leute mal, findest du eigentlich sexuelle Gewalt schlimm? Und dann sagen alle, ja, finde ich ganz schlimm, sondern eben in einer gemeinsamen Auseinandersetzung um das Thema, mit dem Thema. Und genau, ich glaube, dabei muss man sich einfach gerade als Männer untereinander, miteinander konfrontieren. Und dabei tritt dann schon ziemlich viel zutage. Genau, also so stelle ich mir das vor, aber halt eben nicht als irgendwas, was dann einfach Männer einfach mal so machen, sondern idealerweise natürlich eingebunden in feministische Kämpfe, in einer konkreten Verbindung mit feministischen Gruppen und dann halt als wirklich als Basis von Solidarität, ne? Also weil vielleicht auch das nochmal im Zuge dieser Ally-Geschichte, über die wir geredet haben und diesem Sprechpositionsdenken, setzt sich ja auch manchmal durch, dass so kritische Männlichkeitsgruppen dann manchmal wie so Frauen einladen oder wie so Flinters, wie so ihre Arbeitsergebnisse präsentieren und die sollen dann mal sagen, ob das jetzt gut ist oder nicht. Und dann hat das natürlich auch so ein bisschen was von, man will so betreut werden irgendwie und man will irgendwie von anderen immer schön gespiegelt bekommen, ob man wirklich so gut und reflektiert ist. Und das, glaube ich, hat auch wenig mit sozusagen solidarisch miteinander kämpfen zu tun und sich gegenseitig kritisieren, sondern da muss eigentlich halt ein konstanter Austausch und wirklich eine gemeinsame Arbeit halt auch an Themen sozusagen stattfinden, wo man dann, glaube ich, dann in den spezifischen Fällen gucken muss, was lagert man dann sozusagen aus? Also wo sagt man dann vor allem den Männern, na, da kümmert ihr euch jetzt einfach erstmal drum, das ist nicht unser Problem, das ist euer Problem, weil ihr vor allem die Probleme macht. Und wo kommt man dann aber eben auch zusammen und arbeitet eben gemeinsam an den Sachen weiter, streitet sich und so weiter und so fort. Genau. Und falls ich das nochmal sozusagen in einem pathetischen Satz rund machen darf, deswegen glaube ich halt, dass so eine Form von Männlichkeitskritik ist halt überhaupt nicht irgendwie die in Anführungszeichen männliche Version von einem feministischen Kampf oder Feminismus für Männer oder so. Ich halte das für einen Irrweg, sondern es geht einfach einzig und allein darum, sich erstmal die Frage zu stellen, wie man überhaupt gemeinsam solidarisch feministische Kämpfe kämpfen kann. Und dafür braucht man eben einfach Männlichkeitskritik und diese Voraussetzungen. Aber das ist halt angesichts so der linksmännlichen Dominanz, also der männlichen Dominanz innerhalb der Gesellschaft, aber ja auch innerhalb der Linken, wäre das eben halt schon verdammt viel. Und deswegen lohnt sich das, glaube ich, darum zu kämpfen. Mhm.
Was sind denn vielleicht Formen für das, was du dir unter einer solidarischen Männlichkeitskritik eingebettet in einen feministischen Kampf vorstellst? Ich fand es ganz interessant. Das ist natürlich, muss man mit Vorsicht genießen, weil sich das natürlich nicht immer eins zu eins übertragen lässt auf unseren Kontext, aber dass du auf Rojava schaust und hast ja vorhin auch schon die kurdische Befreiungsbewegung erwähnt, ne?
Ja.
Und da thematisierst du, wie dort die Männerfrage und auch die Frage nach Männlichkeitskritik angegangen wird. Vielleicht kannst du dazu ein, zwei Takte sagen, was du da ja interessant findest oder fortschrittlich findest mit Blick auf, wie ja sich linke Männer dann ja auch besser organisieren könnten.
Ja, also ich denke, was an der kurdischen Befreiungsbewegung eben erstmal interessant ist, ist, dass sie diesen Anspruch so hoch hängen. Also dass das Ziel von der feministischen Revolution ja die Gesamtperspektive prägt und dass daraus eben auch männlichkeitskritische Konsequenzen gezogen werden. Also wenn man das jetzt auf so pathetische Slogans irgendwie runterbrechen will, es gibt sowas von Öcalan, wo er sagt, das Töten des Mannes ist das erste Prinzip des Sozialismus und so. Und versuchen das auch eben praktisch umzusetzen über ja sehr ausführliche Bildungs- und Selbstbildungsprogramme und eine starke feministische Autonomie in den politischen Strukturen, in den ökonomischen Strukturen und bei denen dann eben auch sogar in den paramilitärischen Strukturen. Und da finde ich erstmal, was man sich da zum Vorbild nehmen kann, ist eben dieses, dass sie sagen, wir brauchen das, um als Bewegung, also wenn wir überhaupt glaubwürdig für unser Ziel kämpfen wollen und wenn wir auch effektiv kämpfen wollen und nicht sexistisch und patriarchal kämpfen wollen, dann brauchen wir das einfach. Und das heißt, wir müssen da auch was verlangen sozusagen von den Männern, die da mitkämpfen wollen. Und wir organisieren das auch und machen auch was dafür. Das finde ich ist eben erstmal das Faszinierende und das Gute. Aber genau, ich würde dir da voll zustimmen. Ich denke nicht, dass man das einfach auf die hiesigen Verhältnisse übertragen kann. Also zum Beispiel eine zentrale Differenz, die ich sehe, ist, dass in der kurdischen Bewegung sehr starken Fokus auf Bildung gibt und auch einen sehr starken Fokus darauf, dass sozusagen die Feministinnen den Männern was beibringen auch und die Männer ganz viel von den Feministinnen erstmal lernen. Und das hat in den Verhältnissen einfach gute Gründe, weil es da ja auch viel darum geht, dass die Feministinnen und das, was dann da Frauenwissenschaft genannt wird, überhaupt als Autorität auch anerkannt wird. Während hier in der deutschen Linken, wir hatten ja darüber geredet, also in unseren Verhältnissen, in denen dauernd auch in irgendwelchen bürgerlichen Zeitungen Artikel erscheinen, die irgendwie heißen 10 Dinge, die auch du tun kannst, um ein guter Feminist zu sein, kann man, glaube ich, nicht den gleichen Bildungs- und Selbstbildungsantrieb irgendwie nehmen oder dieses Feministinnen bringen jetzt Männer mal bei, wie das Patriarchat funktioniert, sondern da ist ja nochmal ein ganz anderes Verhältnis, auf wie man sich auf Feminismus bezieht. Und deswegen würde ich halt hier eher vorschlagen, man braucht die gleichen Voraussetzungen, also dieses gleiche grundsätzliche, wir brauchen das, wir müssen das auch gemeinsam umsetzen. Und das ist vor allem ein Ding, für was Männer auch was machen müssen. Aber hier sehe ich das halt eher nicht so stark auf diesem Bildungsaspekt, sondern sich eben auf konkrete Probleme hin organisieren, also gegen konkrete Probleme organisieren. Und das heißt eben vor allem in feministische Kämpfe einsteigen, da mitmachen und für männlichkeitskritische Ausrichtungen kämpfen, selbst wenn man nicht in einer explizit feministischen Gruppe ist. Also ne, selbst wenn ich irgendwie zu Klimathemen organisiert bin oder in der Antirepressionsarbeit oder so, da eben auch für eine feministische Ausrichtung kämpfen und eben einfach die konkreten Probleme, die Männlichkeit darstellt, was ja leider eben, das hatten wir jetzt schon mehrmals, alleine auf der Organisationsebene halt in der Regel ein Problem ist. Also man hat in der Regel männerbündische Strukturen, männliche Dominanz im Redeverhalten, in der Organisationsstruktur, in der Macht, wie Macht verteilt wird und so weiter. Und man hat in der Regel ein riesiges Problem mit Täterschaft, auch in linken Organisationen. Und da kann man einfach anfangen. Und ich kann sozusagen auch den zuhörenden Männern versprechen, dass sie dann ziemlich schnell auf Dinge stoßen werden und das dann gar nicht mehr so eine total überfordernde und große, diffuse Frage ist, wohin jetzt mit der eigenen Männlichkeit, sondern man kann dann einfach in die Konfrontation gehen mit diesen Problemen und vor allem auch mit sich selbst und den anderen Männern, die in der Regel zumindest den Großteil des Problems ja darstellen oder mit zu verantworten haben. Und dann kann man eben gemeinsam darum kämpfen, dass daran was besser wird. Und ich glaube, das ist erstmal einfach ein sehr guter praktischer Ausgangspunkt. Und von da an kann man dann, wie du gesagt hast, weiter gucken. Was ich, glaube ich, auch sehr viel besser finde, als zu versuchen, Patentrezepte zu verschreiben.
Ja, danke dir. Ich kann auch nur allen Zuhörenden und natürlich explizit vor allem den zuhörenden Cis-Männern dein Buch empfehlen. Männlichkeit verraten heißt es. Ja, das ist, wenn man sich noch nicht so viel mit dem Thema beschäftigt hat, trotzdem, auch wenn es voraussetzungsreich ist, wäre das ein guter Auftakt. Ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes. Kim, weil du jetzt schon die Männer direkt adressiert hast und du auch schon erwähnt hast, wie enttäuscht du von vor allem auch linken Männern bist, die ja eigentlich den Anspruch haben, antisexistisch, antipatriarchal zu sein. Nur zum Ausblick, was würdest du dir wünschen von Männern, die an sich den Anspruch haben, patriarchale Zustände inner- und außerhalb der Linken zu bekämpfen?
Ja, also wenn sie diesen Anspruch wirklich haben, dann fände ich es toll, wenn sie den ernst nehmen und vor allem, glaube ich, weil ja gerade bei Männlichkeit und kritischer Männlichkeit die Emotionalität immer so gerne hochgehalten wird, würde ich vorschlagen, dass man vielleicht vor allem auch an den eigenen negativen Gefühlen vor allem ansetzt und die ernst nimmt. Also ich habe das schon ein paar Mal erwähnt. Was ist eigentlich mit dem unglaublichen Unbehagen, was man sich selbst gegenüber empfindet, oder aber auch vor allem den eigenen Freunden und auch eigenen Genossen gegenüber? Also kann man denen denn vertrauen, was feministische Sachen angehen? Kann man denen überhaupt vertrauen, vor allem was ihren Bezug zu Täterschaft angeht? Ich nehme an, bei den meisten ist die Antwort eigentlich nein. Und dann kann man sich halt fragen, wie ist das für einen? Warum kann man das so gut aushalten? Oder warum hat man sozusagen kein Problem damit? Und welche Konsequenzen will man vielleicht auch daraus ziehen? Was hätte man eigentlich gerne? Und dann kann man versuchen, eben da dagegen vorzugehen, wird wahrscheinlich feststellen, dass man da unglaubliche Angst vor hat. Weil die Chance ist ja recht groß, dann vor allem von Männern auch enttäuscht zu werden oder sogar angegriffen zu werden. Und genau darüber kann man sich dann aber wieder mit anderen Leuten austauschen und sich dann eben halt idealerweise zusammentun, um dann halt in eine Konfrontation zu gehen und darum zu kämpfen. Ich glaube, das wäre erstmal ein guter Ausgangspunkt. Und sonst natürlich auch einfach, wer gegen was gegen das Patriarchat tun will. Das klingt jetzt ein bisschen doof, aber der muss halt einfach auch anfangen, was gegen das Patriarchat zu machen. Und in der Regel ist es halt ein Mythos, dass irgendwie Feministinnen oder feministische Strukturen da einem groß im Weg stehen, sozusagen. Ne? Also ich bin zum Beispiel der einzige Mann in einer Gruppe hier in Leipzig, die sich gegen Femizide einsetzt. Und das liegt nicht daran, dass es irgendwie eine restriktive Einladungspolitik gibt, sondern weil es halt einfach keinen Mann gibt, der das irgendwie für ein prioritäres politisches Thema hält, dass jeden Tag in Deutschland ein Mann versucht, eine Frau umzubringen. Und genau über so Sachen kann man sich einfach Gedanken machen und dann versuchen, ja, idealerweise sich darüber aufzuregen oder daran zu verzweifeln und dann eben diesen Schub auch mitnehmen, um dann einfach zu versuchen, daran was zu verändern irgendwie. Und idealerweise sich dabei halt darauf zu vertrauen, dass man sich selbst halt dann, also was wir auch vorhin hatten, dass es halt nicht darum geht, ob man jetzt irgendwie der beste Mann oder der gute Mann ist dabei, sondern dass man sich schon dabei irgendwie auch selbst verändern wird und selbst verändern muss, einfach aus der Notwendigkeit von feministischen Kämpfen.
Kim, danke dir, dass du mich hier besucht hast. Ich habe sehr viel gelernt. Ich glaube, das wird auch den Leuten draußen so gehen. Danke.
Ja, dank dir.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war der Aktivist und Autor Kim Poster. Wenn ihr euch für seine Perspektiven auf Männlichkeit oder sein Buch Männlichkeit verraten interessiert,
dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst bitte nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, ja dann werdet Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.